Live in Mixtapes.
In der Geschichte geht es um Besessenheit, es geht um Verfolgungswahn, es geht um Liebe, es geht um nicht beantwortete Liebe. Und die Geschichte hat mich relativ traurig gemacht, weil ich mit einem Gewissen oder mit einer Erwartungshaltung an die Geschichte rangegangen bin, dass ich mir gedacht habe, da gibt es irgendwie einen Täter und der ist böse und da gibt es irgendwie ein Opfer. Aber gewisse Aspekte an der Persönlichkeit des Täters kann man in dem Fall nachvollziehen oder relativ gut nachvollziehen, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Natürlich nicht, was der dann tut, also die Tat, aber im Vorleben sind einige Aspekte, die man relativ gut auch nachvollziehen kann. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Bevor wir uns mit der Täterseite beschäftigen, möchte ich ganz kurz ein bisschen was über die Björk erzählen. Also ihr wisst, woher die kommt. Aus einem Vorort von Reykjavik, also Island natürlich. Und ich muss das schon ganz kurz erklären. Die familiäre Herkunft, Vater, ihr echter Vater, hat die Familie bald verlassen.
Der hat sicher geheißen Gutmann.
Gutmanns Dottir, bitteschön.
Na, Dottir heißt Dottir der Tochter.
So gar nicht gewusst.
Die Tochter des Gutmanns.
Der Sohn wäre der Gutmanns Sohn.
Gutmanns Sohn. Ich war schon bei in Island, gell?
Wir sind geboren in Island.
Also, Entschuldige.
Ich war schon, aber.
Ich bin ein Islandpferd.
Ach so, das heißt, wenn die älter wird, hast du dann nur mehr Gutmann und vielleicht nicht Gutmanns Dottir. Oder bleibt die immer eine Gutmanns Dottir?
Ich glaube, die bleiben.
Die bleiben, gell?
Oder? Immer können sie nicht bleiben, weil dann hast du das Kind Gutmanns Dottir, Dottir.
Ist also, allerdings ein Argument, ja. Aber
irgendwann muss es immer wegfallen.
Möglicherweise, wenn die Eltern sterben?
Vielleicht, wenn die Eltern sterben, sterben. Oder wenn man selber ein Kind kriegt.
Na, ein Kind hat es schon. Sie heißt immer noch Gutmanns Dottir. Weiß ich nicht, das müssen wir, das werden wir.
Aber das wäre jetzt.
Na, das ist jetzt zu viel.
Das war der True Crime.
Die Orge, die Geschichte ist dahinter und das wollte ich erwähnen, weil das sehr lustig ist. Also, die Björk ist dann aufgewachsen bei ihrer Mutter in einer Art Hippie-Kommune und der Stiefvater von der Björk, der wird auch genannt der isländische Eric Clapton. Das war ein bekannter isländischer Gitarrist, der auch später dann bei der Björk noch eine gewisse Rolle gespielt hat. So, das ist eine lustige Nebengeschichte. Begonnen hat das Ganze mit der Björk so, dass die in den 70er Jahren in ihrer Schule ein Lied aufgenommen hat, eingesungen hat und ihr Musiklehrer damals hat es so gut gefunden und der hat es dann an den einzigen isländischen Radiosender weitergeschickt und dieses Lied war I Love to Love von der Tina Charles. Das kann man sich sogar auf YouTube, das kannst du vielleicht einspielen, das ist ganz witzig. Das wurde dann in Island gesendet und irgendein Plattenlabel-Boss, ich glaube, da gibt es eh nur ein Plattenlabel in Island zu der Zeit, der hat das dann gehört und gesagt, man muss mit diesem Kind damals eine Platte machen. Ja. Und das ist dann passiert, natürlich mit Hilfe ihres Stiefvaters, dem isländischen Eric Clapton. Und die haben dann eine Coverversionsplatte eingespielt und da ist unter anderem drauf auf dieser Platte das Lied Alfur ut ur höll.
Bedeutet?
Na, ihr seid ja geboren Isländer, jetzt enttäuscht es mich nicht. Na, es ist The Fool on the Hill von den Beatles. Ganz lustig, also man kann sich das mal anhören. Das ist die eigentliche, muss man sagen, das eigentliche Debüt der Björk tatsächlich. Aber es sind nur Kinderlieder oder halt andere bekannte Lieder vertreten. Aber es hat einen gewissen Charme, hat er schon. Also ist alles auf Isländisch und sie war natürlich noch nicht groß. Es war ein Kinderstar in Island. ihre Kinderliederjahre und Coverversionsjahre waren dann bald vorbei. 1983 gründet die Björk mit Freunden eine, was ist das, ich glaube so eine Post-Punk-Gothic-Band, so eine Mischung aus allem, namens Kulk. Und diese Band war dann eine Band, die dann auch tatsächlich nach England gegangen ist. Und die haben dort auch aufgenommen und haben da sogar so einen mittelgroßen Erfolg gehabt. In Berlin hat sie gespielt, in West-Berlin. Und einer ihrer größten Verehrer aus der Zeit ist der Schriftsteller, der Max Gold. Mhm. Der hat sogar darüber, glaube ich, einen Aufsatz geschrieben und hat diese Band Kulk, man sagt nicht Kalk, man sagt Kulk, sicherlich auch irgendwie isländisch, sehr verehrt. Die Band gab es aber nicht allzu lange. Angeblich am Tag der Geburt ihres Sohnes, dem Sindri oder Shindri, da gibt es glaube ich beide Versionen, am tatsächlichen Tag der Geburt des Sohnes, hat sie mit dem Vater ihres Sohnes, mit ihrem Partner, eine neue Band gegründet, nämlich die Sugar Cubes. Und die kennt man schon.
Also da muss ich jetzt einhaken, die Sugar Cubes und meine Zeit, meine Jugend, ja, das war damals eine Sensation, das erste Album. Mhm. Da waren zwei Singles um, Deus und Birthday. Mhm. Genau. Und das war schon sehr, ich habe die CD lustigerweise, ja. Das war die mit dem grünen Cover, mit diesen eigenartigen Strichmännchen.
Mhm. Genau.
Und das war schon eine kleine Pop-Sensation. Speziell, ich weiß nicht, kennen Sie die Zeitschrift Spex noch? Mhm. Sagt euch das was? Klar. Spex hat die natürlich hochgehoben, hoch 7. Die war eh nicht schlecht.
Das ist gut,
die war wirklich kein schlecht. Es war nämlich so strange.
Ich kann es gar nicht beschreiben. Irgendwie schon Gitarrenmusik, Popmusik, ja, aber ich glaube durch die Art und Weise, wie es die Performance gestaltet wird, irgendwie auch nicht.
Die Björk an sich, ich meine, das heißt jetzt blöd, ja, jetzt sind wir wieder in der Retrospektive, ja. Aber da war damals diese isländische Band, ja, Band einmal aus Island, schon mal eigen. Und dann diese Sängerin mit dieser eigenartigen, kieksigen Stimme, ja, die dieses nicht Frau, nicht Mädchen, weißt du, was ich meine? So irgendwie so eine eigenartige Person.
Das war damals was Neues und Spezielles auf alle Fälle.
Definitiv.
Ja. Das hat sie dann, also wenn man sagt, wie sie später dann singt, das hat sicherlich da schon begonnen. Mhm. Also sie hat es dann quasi noch perfektioniert und noch auf die Spitze getrieben. Das geht dann genau in die Entwicklung dann weiter. Ich glaube, der größte Hit war dieses Birthday. Nebenbei hat die Björk immer wieder andere Projekte gemacht und was mir jetzt aufgefallen ist, ich sage das fast immer bei jedem Künstler, nur bei der Björk ist mir jetzt wirklich aufgefallen, dass sie eine Art von Musik macht, das ist zwar elektronisch, ein bisschen trip-hoppig, es gibt aber immer wieder Elemente von Jazz. Und sie hat nebenbei tatsächlich eine Jazzplatte gemacht, eine Jazzplatte namens Glinglo mit einer isländischen Free Jazz Band. Das kann man sich auch anhören. Ich glaube, die gibt es auch ganz normal im Vertrieb heute noch. Für viele Jazzer ist das auch eine sehr gute Sache geworden. Ja. Und es gibt auch die Aussage von der Björk, dass hier eigentlich Jazz relativ wurscht ist. Also 95% von Jazz ist eher egal. Sie liebt aber die anderen 5% von Jazz. Und das ist dieser spirituelle Jazz, den sie auch gibt. Dieser eher so vielleicht ein bisschen folkige, spirituelle Jazz, so à la wie heißt der? John Coltrane, so ein bisschen in die Richtung, oder auch die Frau von John Coltrane, Alice Coltrane. Das hat so ein bisschen ein folkiges Element dabei. Das ist nicht dieses wilde Gedudel, sondern wo man dann wirklich Bläsersätze hat, das melodiöse Jazzige. Das ist das, was sie, glaube ich, ein bisschen, was sie gefallen hat. Oder was sie auch später dann wieder auch dann in ihre ganzen Alben ein bisschen einbaut. Oder dieses Sun Ra. Orchestra. Ja, also wenn man sich das ein bisschen so vor Augen hält und dann später schaut man sich ein paar so Stücke an.
Wobei, die sind wirklich spacig, Sandra. Ja. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, ich bin jetzt nicht kein Jazz-Afficionado, ich kenne mich da wirklich zu wenig aus. Mir sind das immer zu viele Noten.
Ja.
Aber Sandra ist schon ganz was anderes.
Aber das Orchesterartige, wenn du anschaust, dann später Isobel oder was auch immer. Du hast immer so eine Orchestergeschichte dabei. Und das hat, das Schlagzeug ist oft irgendwie jazzig angespielt. Also schauen wir dann später noch dazu. Jedenfalls, wie geht es dann weiter? 92 kommt dann, der Weg geht dann weiter für Björk und sie kommt nach London und zum ersten Mal denkt sie jetzt an eine Solo-Karriere. Und natürlich, was sie interessiert als junges Mädchen damals, ist natürlich House und Trip-Hop. Das ist das, was gerade irgendwie der heiße Scheiß ist da in London. Und sie nimmt einen Song auf namens Human Behavior, der dann später 93 auf dem eigentlich nicht ersten Debütalbum von der Björk landet, aber dieses Album heißt eben Debut und da ist das der erste Hit, Human Behavior. Wenn man da reinhört, hören wir kurz mal rein, denkt so ein bisschen an Jazz, es ist nicht so weit davon entfernt. Das erste Album ist unterschiedlich aufgenommen worden. Also manche haben gesagt, das ist noch nicht ausgereift und da fehlt noch ein bisschen was und sie singt komisch und so bla bla bla. Ja,
sie hat doch gesungen wie immer.
Ja, ja, ja. Das hat zuerst eine Geschichte gebraucht. Der Gesang ist dann später erst irgendwie erklärt worden. Im New Musical Express war es das Album des Jahres. Also es ist auch gut rezensiert worden, die ganze Sache. Und die Geschichte, die man dann gefunden hat, um das irgendwie zu erklären, wie Björk singt, wie man das irgendwie vielleicht dem Publikum schmackhaft machen kann, das ist, dass diese Björk ein Mädchen ist, das durch Island wandert. Und in Island, ich meine, ich war noch nie, aber ihr könnt das vielleicht bestätigen, Island ist die Insel der rauen und der wilden Töne, dass du Geysire, du hast Vulkane, es gibt starke Winde und so weiter. Und dann muss die Björk dagegen anschreien. Und da wird sie laut. Dann schreit sie. Und dann gehst du weiter und dann kommst du vielleicht auf irgendwie eine leere, schöne, ruhige Wiese oder auf einen Berggipfel, wo es sehr still ist, und dann musst du leise singen. Ne? Und so wird das irgendwie halt dann beschrieben. Das heißt, von Anfang an gibt es da bei der Björk so eine Dualität aus dem Wilden, aus dem Strengen und dem Horten und aus dem Sanften. Und
ich kann das nach meiner Islandreise zu 100% bestätigen.
Ne? Na, da kommt es her. So hat man das dann quasi erklärt. Und das merkt euch, diese Dualität bei der Björk. Also das Ruhige, Liebe, Nette und dann dieses Horte auf der anderen Seite. Ja, und haben auch überlegt, vielleicht möchte ich da noch meine allerliebste Björk-Aufnahme noch jetzt ganz kurz anspielen. Das ist auch von dieser Platte Debut, Big Time Sensuality. Ich würde es aber gerne nicht von der Platte spielen. Es gibt eine Live-Aufnahme von der Björk von diesem Album, ebenfalls von 1993. Und da hört man das aus. Das ist irgendwie ganz, ganz cool. Das ist eine interessante Instrumentierung. Da ist irgendwie, wie heißt das? Das indische Schlaginstrument Tabla, glaube ich.
Tabla,
genau. Ja. Ein Spinett hast dabei, ein eigenes Klavier, das ganz, ganz, ganz steil klingt. Cool ist auch bei der Björk, dass genau der Song, der funktioniert, und das ist, glaube ich, ein typischer Björk-Aspekt, der funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen. Da gibt es die Version von der Platte, ganz normale Plattenversion. Die Version, die wir jetzt gleich hören werden, ist diese Live-Version, die ein bisschen reduzierter ist, finde ich fast ein bisschen interessanter ist. Und natürlich, was bei der Björk immer eine Rolle spielt, das sind die Remixes. Und dieses Lied wurde auch von der Band Underworld remixed. Und das ist auch so typisch Björk, dass das auf unterschiedlichen Ebenen immer gut funktioniert hat. Hören wir kurz rein in die Live-Version von Big Time Sensuality. I can sense it. Something is about to happen. Das war der erste Dualismus, also dieses süße, ruhige Stille und das räudige Wilde. Ein anderer Dualismus bei der Björk ist diese Symbiose aus Natur und Technik, die bei ihr immer wieder vorkommt. Das hört man auch relativ gut raus. Also mit Technik bei der Björk, da meine ich halt dieses Drum and Bass, dieses Four on the Floor, Beat-artige, das grau durchmarschiert. Das ist irgendwie England, das Britische. Ne? Und auf der anderen Seite hast du irgendwie die Natur. Also alles, was irgendwie spirituell ist, was vielleicht ein bisschen verschroben ist, was isländisch ist, dieses Elfenhafte, was sie, glaube ich, selber auch ein bisschen kultiviert hat, weil die ist ja dann am Anfang immer gerne barfuß aufgetreten in so elfenlangen Gewändern. Und das hat sie, glaube ich, auch irgendwie, sie hat sich nicht dagegen gewehrt, zumindest. Und das ist dieser zweite Aspekt, der immer sozusagen irgendwie bei ihr eine Rolle spielt, ja, dass beides geht, dass London geht, und dass der Berggipfel in Island funktioniert und dass das sich nicht irgendwie gegenseitig ausschließt, sondern dass das irgendwie zusammenkommt. Wichtig auch dann für später, für die Geschichte ist, wie die damaligen, es waren eigentlich fast nur Männer, die damaligen männlichen Rockkritiker eben die Björk beschrieben haben oder eigentlich vor allem kritisiert haben, weil das war genau das. Also Rockkritiker Mitte der 90er Jahre, das war irgendwie halt weiß, aus der Sicht einer, wie soll ich sagen, aus einer gitarrenlastigen Sicht getrieben. Da war natürlich vor allem in England, wo sie halt damals war, da war das Britpop, da war dieses bisschen, ja eben räudige, roughe, und dann kommt da so eine Eisprinzessin daher aus Island, und dieser Stempel, der war ziemlich schnell einmal da. Also man macht sich ja vielleicht irgendwie auch gerne mal leicht, indem man da irgendwie sich ein Image zurechtzimmert, und das hat man dann bald einmal auf diese Sängerin da, auf diese komische Sängerin darauf projiziert. Wenn man sich jetzt aber irgendwie Biografien durchliest von der Björk oder über die Björk, dann kommt da ein bisschen raus, dass das, was sie da gemacht hat, aber auch Teil ihrer Erziehung ist. Weil ich vorher erwähnt, sie ist ja da in so einer Hippie-Kommune aufgewachsen, und da ist man halt auch barfuß herummarschiert. Und da hat man halt angezogen, was da halt gefallen hat, und da warst du einmal bunt, am nächsten Tag warst du schwarz, am nächsten Tag warst du weiß. Also da wird beschrieben, dass die Björk einfach nur gemacht hat, was sie halt wollen hat. Ja, und da haben wir schon wieder dieses unschuldiges Mädchen von der Insel, aber zugleich auch die starke Frau. Ein Lied möchte ich noch spielen, wo das auch ein bisschen rauskommt, diese ganze Geschichte. Und zwar gibt es einen wunderschönen Song auf der ersten Platte von der Björk, und zwar der letzte auf dem, eigentlich nicht Debütalbum, aber auf dem Album namens Debüt, der ganz letzte Song, der sich dann nennt The Anchor Song. Und da geht es auch darum, dass eben ihre Herkunft Island, das ist der Anker, zu dem man immer wieder zurück kann. Das ist die Basis, auf dem sich alles aufbaut. Und wenn man da genauer zuhört, das ist schon unglaublich. Das sind, glaube ich, drei Saxophone, und du hast die Stimme. Und das reicht. Es braucht nicht mehr. Und damit ist eigentlich alles erzählt, was sie in dem Lied, glaube ich, erzählen will. Die Anker-Song von Björk. I live by the ocean. During the night.
to the bottom. Underneath all currents and drop my anchor. This is where I'm staying. This is my home.
94 geht dann die Björk wieder ins Studio und nimmt das nächste Album auf mit dem Titel Post. Und das ist ein Album, da geht es vor allem ganz stark um Liebe und Beziehungen und ja, könnte auch gewisse Herrschaften beeinflussen in die ein oder andere Richtung. Was dann passiert oder mit dem Album Post ist, ist, dass die Björk einfach ein Weltstar wird. Also das ist dann wirklich Superstar dann. Und 95 war das Album Post dann fertiggestellt. Das war sehr erfolgreich und man sagt, das ist vielleicht sogar ihr Meisterwerk. Also diese drei Alben, das erste Album, Debut, Post und dann noch Homogenic, von danach sagt man, das ist ihr großes Dreigestirn, das sind die drei wichtigen Björk-Alben, die man einmal gehört haben sollte. Was dann passiert mit dem Album Post generell ist, dass die Björk, wie gesagt, groß wird, ein Star wird, sich optisch verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Plattencover hernimmt, ne, du hast das auf dem Debut, das ist noch schwarz-weiß gehalten und ein bisschen unschuldig und brav und mädchenhaft. Und auf dem Post-Album ist sie eine bunte Geisha. Ne? Also das strahlt was komplett anderes aus. Ist irgendwie selbstbewusster, das geht ein bisschen mehr nach vorne, es verlangt ein bisschen mehr vom Betrachter oder auch vom Zuhörer. Was dann noch dazu kommt, die Björk hat sich verlobt, nämlich mit dem britischen Trip-Hop-Musikproduzenten.
Nelly Hooper.
Goldie. Okay, oder? Mit dem Goldie. Im Jänner hat von dieser Verlobung ein 20-jähriger, krankhafter, unsicherer, psychisch kranker junger Mann erfahren, namens Ricardo Lopez. Und jetzt möchte ich zu Ricardo Lopez switchen. Dieser Ricardo Lopez, der ist 1975 in Uruguay, in Montevideo geboren und als Kind mit seiner Familie in die USA gezogen. Und man sagt generell, der hatte eine relativ normale Kindheit, war eher introvertiert, war vielleicht etwas still, aber im Großen und Ganzen nicht auffällig und im Großen und Ganzen alles okay. Von Anfang an hatte er das Ziel, Künstler zu werden. Also er hat, glaube ich, gern gemalt und hat aber dann die Highschool abgebrochen, weil er sich gedacht hat, das bringt ihm jetzt nichts in seiner künstlerischen Laufbahn, wenn er da jetzt die Highschool fertig macht. Also das ist dann nichts geworden und hat dann später, um Geld zu verdienen, in der Schädlingsbekämpfungsfirma seines Bruders gearbeitet. Er dürfte aber parallel dazu eine relativ gute Fantasie gehabt haben und hat sie dann nebenbei eine Fantasiewelt zurechtgezimmert, in der er Berühmtheiten kennenlernt oder in der er Berühmtheiten verfolgt, möglicherweise um sein eigenes Leben da ein bisschen aufzupeppen oder interessanter zu gestalten, wie auch immer. Und was sich bald eingestellt hat, das war eine Besessenheit von der Hollywood-Schauspielerin Gina Davis. Das war so seine erste, vielleicht sogar seine erste große Liebe, wie auch immer. Die Obsession mit Björk beginnt 1993. Also ab 1993 hat Ricardo Lopez alles, was mit Björk irgendwie zu tun hatte. Ob das jetzt Musik war, ob das Bücher waren oder ob das irgendwie Magazine waren, irgendwelche Artikel in Magazinen. Er hat alles gelesen, er hat ihr Fanbriefe geschrieben, en masse. Natürlich ist nichts zurückgekommen und hat sich da halt wirklich extrem hineingesteigert. Es gibt sogar die Aussage von seinem Bruder, der hat zu ihr gesagt, such dir eine richtige Frau. Also diese Besessenheit, die war bekannt. Seine Familie hat davon gewusst. Ja. Und hat dann begonnen, ein Tagebuch zu schreiben. Und in diesem Tagebuch hat er auch Björk seine Muse genannt. Also das ist ein bisschen so die Fortsetzung dieses Jugendlichen, der Künstler werden will, der sich aber jetzt eine Muse sucht, um seine Kunst zu vervollständigen oder ausführen zu können. Ja. Und schreibt dann eben Tagebücher. Und diese Tagebücher, die sind am Anfang noch relativ normal, die werden dann mit der Zeit immer wirrer. Und da geht es dann zum Beispiel darum, dass er mal sagt, er hat, also sein größter Wunsch ist es, von der Björk akzeptiert zu werden. Und dass er irgendwie eine Person wird, die einen Einfluss auf Björks Leben hat. Das ist sein großer Wunsch, einen Einfluss zu haben auf sie. Ja. Weiter hinten kommt dann vor, er würde gerne eine Zeitmaschine erfinden, dann kann er zurückreisen in die 70er Jahre, dann würde er nach Island reisen und könnte sich mit der Björk anfreunden. Ja, und so irgendwie halt einen gewissen Einfluss auf sie ausüben. Dieses Tagebuch, das geführt wird von 1993 bis Jänner 1996, hat 803 Seiten. Was glaubt, wie oft kommt der Name Björk in dem Tagebuch vor? 408 Mal. Also 408 Mal der Name Björk. Andere Berühmtheiten, also er war immer noch so ein bisschen besessen, so natürlich auf Sparflamme im Vergleich zu Björk, von anderen Berühmtheiten 52 Mal. Also unterschiedliche Prominente 52 Mal, die Björk 408 Mal. This beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw little things out, like car parts, bottles and cutlery, or whatever I find lying around. It's become a habit, a way to start the day. I go through all this before. Auch enthalten in diesem Tagebuch sind Gedanken und Überlegungen vom Ricardo Lopez über seinen Körper. Und zwar hat er Probleme gehabt. Er hat nämlich unter der Krankheit Gynäkomastie gelitten. Und das ist, wenn Männer Brüste bekommen. Das ist, wenn das Brustgewebe beim Mann halt überdurchschnittlich vermehrt auf weibliche Hormone anspricht. Und natürlich ist das nicht lustig.
Kann das jeder kriegen? Also da muss man da eher Richtung adipös gehen.
Da muss Richtung adipös gehen, beziehungsweise auch adipös kann eine Folge von dem sein. Das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass er vielleicht da irgendwie ein X-Chromosom zu viel hat. Im Prinzip kommt es aus dieser Schiene.
Ein Bonus-Chromosom.
Das ist dann schon wieder die nächste Theorie. Viele Leute, die eben diese Gynäkomastie haben, die haben dann das sogenannte Klinefelter-Syndrom. Es gibt auch Journalisten, die sagen, dass der Ricardo Lopez das Klinefelter-Syndrom hat.
Und was ist das?
Das Interessante ist genau, das ist genau das. Plus dazu kommt dann noch eine Störung der Lernfähigkeit, der Merkfähigkeit, der Entwicklung sozusagen, der Entwicklungsschübe, die man dann dementsprechend hat. Das heißt, der ist dann 19, 20 Jahre, denkt aber emotional wie ein 15-Jähriger.
Also quasi
im kognitiven Bereich.
Ein physisches und ein psychisches
Problem. Genau. Und das, also diese Gynäkomastie, das ist auf alle Fälle bei ihm irgendwie bezeugt, das weiß man. Das andere ist...
Und was hat er dort in seinem Tagebuch darüber geschrieben, seine Gedanken geäußert?
Er hat sie beschrieben als lächerlich, selber sich runtergemacht und hat einfach beschrieben, dass er halt kein echter Mann ist und dass da was fehlt. Und das halt natürlich bereut und sehr beteuert und sehr sich halt dafür geniert, dass das eben auch sein Leben beeinflusst und dass er deswegen keine Frau findet, dass er deswegen keinen gescheiten Job findet, dass er da bei seinem Bruder mitarbeiten muss und nicht selbst manns genug ist, da irgendwie das Leben zu führen, seinen Mann zu stehen. Das fällt da alles ein bisschen mit ein. Keinen Führerschein hat er gehabt, Selbstmordgedanken. Das geht alles da in diese Richtung. Also eher depressiv, nicht so schön. Ich glaube, sein geografischer Bereich, wo er sich aufgehalten hat, der war relativ klein und da hat sich halt dann diese Welt schon langsam entsponnen. Und wenn wir jetzt vorgehen, im Jänner 96 kommt dann der Moment, wo es dann wirklich problematisch wird. Im Jänner 96 liest er ein Musikmagazin und liest in diesem Musikmagazin, dass die Björk eine Beziehung eingeht mit dem Trip-Hop-Produzenten und Musiker Goldie.
Der war Drum-and-Bass-Produzent.
Ja. Drum-and-Bass, Trip-Hop.
Du verwechselst Timeless. Das jetzt mit Tricky.
Na, ja. Das war ja, ist das nicht das, aber der ein bisschen so in die Richtung? Ist das nur Drum-and-Bass?
Der Goldi war reiner Drum and Bass.
Drum and Bass. Jungle geht auch in die Richtung, ne?
Ja, geht in die Richtung. Der Tricky war bei der, das war seine Crew. Auf jeden Fall, das war das Album seinerzeit war Timeless.
Genau, da war ja Anlied drauf, was 40 Minuten dauert.
Ich würde gerade sagen, ILP-Seiten, glaube ich, war ein Song oder so. Ich habe mir das unbedingt lustigerweise wieder mal angeguckt. Schlecht ist es nicht.
Mich hat so Drum and Bass schon damals ein bisschen angesprochen.
Ja, es ist ja cool. Ich habe das so ein Ding.
Aber gibt es das überhaupt noch?
Ne? Ja, ich glaube, es hat schon eine leichte Renaissance wieder. Also, wie immer, ja.
Aber war keine das dann mit Gesang oder ohne Gesang, was du gemacht
hast? Tells, also es gab schon Samples und so weiter, aber es war halt eher, wie der Name sagt, Drum and Bass. Also es ist halt gefahren. Ja. Und ich glaube.
Das waren schnelle Beats, ne?
Ja, ohne dass ich da jetzt klugscheißen will. Im Endeffekt gab es da auch so Drum-Pattern und das haben fast alle genutzt. Ja. Und das ist halt einfach auf Ausschlag. Da gab es mal so eine DJ-Kicks, gesagt auch die Compilation. Ja, was. Ja. Chemistry and Storm. Das waren zwar weibliche DJs, DJs, wie auch immer, ja. Und die ist halt schon irre, ja. Also die vor. Also da gut zum Auto fahren.
Ich war ein großer Fan von Ronnie Sass Represent.
Ja, Brown Paper Bag. Brown super Paper Nummer, Bag, ja.
Sollen wir das jetzt mal spielen, wo wir schon drüber geredet haben?
Ja, ich spiele
mal. Vielleicht ein bisschen Goldie und ein bisschen Ronnie Sass Represent.
Of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater, the rhythms they get greater. Yes, another rougher tough form for the chaser. New configuration, new riff and new structure. Built on a frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. It lives, the bass is the heartbeat that it gives. When we apply the brakes, there'll be no skips. Just more elements to continue as we climb. Dimensions and the measurements and the evidence you will find. Changing, rearranging, so it's regularly updated. It's from every angle, so it's meant the unexpected. Represent the fusion of the mind and stay connected. The star that is presented, the size of the mark that's been indented. Deliberate, the star we give you, so that means you mention. In your direction, it's the bearing that we aim to sense it. Instead of waiting for a star, I better reinvent it. And let you get your money's worth before you've even sent it. Make it bigger, full, bigger for the whole nation. Send it down someone to know with no discrimination.
Das Problem an der Sache war, dass der Goldie natürlich ein Schwarzer ist. Und das war für den Ricardo Lopez ein Verrat. Weil ich schon vorher erwähnt habe, dass die Björk immer so doppelgläsig daherkommt. Also immer so ein bisschen die elfenhafte Feder aus dem Norden, aus Island, die über die Berge hüpft und sich im Wald versteckt und so weiter. Einerseits das Liebe, Jungfräuliche und jetzt kommt das Dunkle, Schwarze, Böse, das Verführerische und das ist eben jetzt dieser Goldie. Der hat eben schon ein bisschen gefährlich ausgeschaut, der war sicher tätowiert.
Aber er hat so Goldzähne.
Goldzähne hat er auch gehabt.
Und so und das komisch goldblonde Haar. Also wirklich eigentlich eigenartig. Ja. Also das meine ich nicht böse, aber die Haarfarbe meine ich jetzt, also nicht den Goldie. Also.
Aber man kann sich vorstellen, dass das für Ricardo Lopez, wenn man sich in das Hirn reinversetzen will, irgendwie ein Schock war und nicht zu dem ganzen passt, was er sich halt vorgestellt hat drunter. Ne?
Ja, also der war ein Rassist auch.
Ne? Der war sicherlich auch ein Rassist. Jedenfalls passt es nicht in seine Welt, was da gerade passiert. Der Ricardo Lopez denkt sich, dieser Fehler, der da passiert ist zwischen Björk und dem Goldie, der gehört korrigiert. Und er verändert dann seine Strategie. Also was er ab jetzt macht, ist nicht, dass er das irgendwo reinschreibt in ein Tagebuch, das vielleicht nie irgendwer sich anschauen wird. Er will einen Gang höher schalten und er beginnt ein Videotagebuch zu führen. Und der Sinn dahinter ist, habe ich auch schon erwähnt, Lopez sieht sich ja als Künstler. Er will diese Kunst quasi an den Mann bringen, will diese Kunst visualisieren und ja, interessanter gestalten.
Was ist die Kunst, dass er jetzt seine Gedanken äußert?
Genau, dass er die Gedanken äußert, dass man ihm dabei zuschauen kann. Also für ihn war es ein Kunstprojekt und der will das dokumentieren. Also er hat dann auch wirklich gesagt, das ist die Dokumentation meiner Kunst, meiner Pläne, ist die eine Seite. Und andererseits sagt er auch, das sagt er wirklich mal so eindringlich in die Kamera, indem ich mit euch rede, suche ich Trost. Das eins zu eins so reingesagt.
Also, so geht es uns drei eigentlich auch. Ne?
So quasi ein Aser-Podcast, könnte man sagen.
Genau, hab's uns.
Ich wollte da jetzt keine Assoziationen wecken.
Man würde heute sagen, es war ein Vlog, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Er hat das über 11 Videotagebücher aufrechterhalten, die ganze Sache. Und es wird immer mehr. Also es beginnt schon relativ weird und es wird dann mit der Zeit immer gewalttätiger. Also was er dann irgendwann einmal sagt, ist bezogen auf die Björk. Er muss sie töten. Also jetzt nicht nur er hasst sie, wie auch immer, er muss sie töten, um diesen Fehler da jetzt irgendwie quasi wieder gut zu machen. Und Grund ist natürlich jetzt nicht nur, dass sie jetzt mit dem Goldie zusammen ist, sondern auch, dass sie ihn ignoriert hat über die Jahre, weil er hat ja schon früher Fanpost geschrieben, sie hat nie geantwortet. Und natürlich jetzt das Ganze, was dem fast die Krone aufsetzt, das ist eben jetzt die Geschichte mit dem Goldie. Der ursprüngliche Plan, der war relativ verrückt, der war nämlich eine Bombe zu bauen. Und diese Bombe, keine Ahnung, wie das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Diese Bombe hätte bestehen sollen aus Injektionsnadeln mit HIV-verseuchtem Blut, das dann irgendwie, keine Ahnung, explodiert und dann hat es dann die Nadeln der Björk in die Haut, keine Ahnung.
Ich stelle mir das wie eine Nagelbombe vor, vom
ja,
Prinzip
her. Ne?
Die dann im Endeffekt fetzt die und
schießt. Weiß ich nicht, schrapnellartig. Dann machst du aber Klick, dass das genau dann reingeht ja. In die, ne?
Sehr so eine comichafte Vorstellung.
Ja, es war eben eine Vorstellung. Wie gesagt, er redet davon, er erklärt es auch.
Ich bin mal bedroht worden mit so einer HIV-infizierten Nadel.
Echt?
Ja, in Amsterdam. In diesem Viertel, wo man wo die Leute Rauschgift rauchen, da ist so ein jemand hergekommen, der hat gesagt, er will 20 Euro.
Und eine Nadel.
Und wir haben gedacht, das ist halt ein Bettler und haben gesagt, nein. Und dann hat er eine Nadel vorgezogen und hat gesagt, ich bin HIV-positiv und diese Nadel ist aus meinem Körper und ich injiziere die, wenn du mir nicht das Geld gibst.
Hast du mir das Geld gegeben?
Ja, sicher.
Kluge Wahl.
War dann traumatisiert.
Mhm. Ja, kann man vorstellen. Du warst allein? Ja.
Nein, wir waren zu dritt.
Okay.
Ja, unangenehm.
Jetzt, wo du das sagst, bricht das Trauma gerade wieder auf. Ne?
Gottes Willen.
Wollen wir darüber reden? Was können wir tun, um dir zu helfen?
Hast du Angst vor Spritzen jetzt, oder?
Bist tätowiert?
Nein.
Lassen wir das.
Aber ich hätte.
Na gut, dass du das Geld bei dir gehabt hast. Ja. Ne? Wenn nicht.
Naja, sie waren zu dritt, wenn sie ja schon zusammen hatte.
Ja, um jetzt diese Geschichte noch vorzutreiben. Wir hatten keinen 20-Euro-Schein. Daher haben wir einen 50-Euro-Schein hergemüssen. Und er hat gesagt, okay, ich komme gleich mit dem Wechsel.
Also eigentlich aber eher ein netter Psychopath.
Ja, er hat es dann mitgenommen, aber er hat das Wechselgeld dann nicht
gebraucht. Ja.
Das war dann Pech, ja.
Ja.
So war das in Amsterdam.
Was in Amsterdam passiert, bleibt in Amsterdam.
All that no one sees, you see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal. Deep inside of me, ooh, you don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me, a confused can. A riddle gets solved, and you push me.
Im Endeffekt sieht man dann sogar in einem Video, wie er das dann erbaut. Also ich kenne mich da nicht so aus, wie das funktioniert, aber es war eine Briefbombe, die irgendwie mit Schwefelsäure hätte funktionieren sollen und auch funktioniert hat, so viel kann ich verraten. Also es hat dann tatsächlich funktioniert. Er hat das gebaut, hat da ein Buch hergenommen, das irgendwie innen ausgehöhlt und dann irgendwie halt als Art Geschenk verpackt das Ganze und ja, hat das dann weggeschickt und zwar an Burkes Haus in London.
Was war das dann, schon eine normale Briefbombe oder war das nur diese Nadelschießbombe?
Nein, das war dann die normale Briefbombe. Die hat mit Schwefelsäure funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie sie das dann entzündet, wie das dann genau funktioniert.
Keine Ahnung.
Aber tatsächlich eine ganz normale Briefbombe. Von außen aus ausgeschaut wie ein Geschenk. Und innen drin war halt dann sozusagen dieses Buch und das war halt das Ganze. Wie nennt man dann, eine Briefbombe ist ja kein Brief,
perfekt,
sondern eine Bombe, die wie ein Brief verschickt wird. Ne?
Ja. Woher hat er die Adresse gehabt?
Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Naja, aber das hört sich jetzt auch naiv an, aber ich glaube, das kannst du schon rausfinden. Irgendwie in irgendeinem Interview oder in irgendeiner Gossip-Gespalte wird das wahrscheinlich
irgendwo gestanden sein. Aber es hat tatsächlich wirklich an ihr Haus privat, nämlich sogar. Ja. Also das hat er irgendwie gewusst, ja. Gut, und der Hintergrund war natürlich die Sache, dass dieses Gerät, diese Bombe dann sozusagen explodiert, wenn die Björk diese Bombe öffnet, diesen Brief öffnet und dann entstellt wird. Ja, also das war wieder dieser Gedanke, den er hatte, dass er halt möglichst viel Einfluss auf ihr Leben haben will. Also entweder sie ist ein Leben lang entstellt und er ist dafür verantwortlich oder sie stirbt.
Ja?
Ist auch ein Ort für Einfluss auf ein Leben. Er hat natürlich den Plan gehabt, er bringt sich um und sie sind dann sozusagen im Himmel wieder vereint. Das ist dann die absolute Krönung seiner Kunst, wenn man so will.
Also wollte er eigentlich, dass sie stirbt, ne?
Er wollte eigentlich, dass sie stirbt. Das war ihm sozusagen das Liebste, weil er auch gewusst hat, er wird sie umbringen. Das war der Plan dahinter. Ne? Man sieht dann auch noch am Morgen des 12. September 1996, dass der Lopez mit den Dreharbeiten für seinen letzten Tagebucheintrag da jetzt beginnt. Und dieses letzte Band hat ihm auch dann den Titel Last Day Ricardo Lopez. Und er geht dann zur Post, er spricht davon, wie er sich fühlt. Er sagt, er ist nervös, er ist sehr nervös, aber er ist weder irgendwie unter Drogen, er ist nicht angesoffen, gar nichts, sondern er weiß, was er tut. Und wenn das da jetzt irgendwie in die Hosen geht, wenn die da jetzt auf der Post irgendwie checken, dass er da jetzt was Verdächtiges aufgibt und das Ganze fliegt irgendwie auf, er hat gesagt, bevor er sich verhaften lässt, bringt er sich um. Also es war durchgedacht und ein Plan und er war sich seiner Sache sehr, sehr sicher. Ja, also man sieht dann wirklich auf dem letzten Tagebucheintrag, wie er dann mit dem Paket rausgeht. Dann kommt er wieder, Zeit später. Und dann beginnt sozusagen der letzte Akt dieser ganzen Geschichte. Er rasiert sich dann seine Haare ab, zieht sich nackt aus und bemalt sein Gesicht mit grüner und roter Farbe. Warum macht man das? Habt ihr Ahnung, warum man sowas macht, wenn man diesen Plan hat, dass man sich mit roter und grüner Farbe beschmiert?
Damit man sich selbst nicht mehr erkennt.
Kriegsbemalung, Krieg gegen sich selbst.
Ja, man kann dann vielleicht härter zu sich selbst sein.
Psychologische Mauer wahrscheinlich.
Man ist dann immer, ja, man selbst. Ist die eine Vermutung, wissen tun wir es nicht. Was mich da immer noch ein bisschen fertig macht oder was mich da immer noch ein bisschen beklemmt ist, dass man den ganzen Wahnsinn im Internet sich anschauen kann. Also man sieht da wirklich, wie er das tut, wie er sich anmalt, wie er da in die Kamera spricht. Man sieht diese Bemalung. Das ist alles sehr, sehr gruselig.
Ja, was sagt er da zum Beispiel? Also beschreibt er nur gerade, was er macht? Oder?
Er beschreibt, was er macht. Er schimpft auf die Björk, geht nochmal den Plan durch, was er jetzt tut, was er vorhat, dass es die Björk wirklich verdient hat. So in die Richtung geht es. In einer Leier quasi. Ne? Er wiederholt halt immer wieder dieses, ich bin definitiv nicht betrunken, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich will. Und sagt dann auch, die Waffe ist gespannt. Sie ist schussbereit. Also erklärt das wirklich, was da gerade alles vor sich geht. Und im Hintergrund läuft dann noch der Björk-Song I Remember You. Das ist die B-Seite der 93er-Single Venus as a Boy. Und da hören wir ganz kurz rein in dieses Lied.
Few kisses.
Nachdem der Song zu Ende gespielt ist, also hört dann wirklich bis zum Schluss, sieht man wieder dann den Lopez, der ziemlich laut atmet, vielleicht irgendwie diese Nervosität versucht wegzuatmen oder da irgendwie hyperventiliert, wissen wir nicht ganz genau. Und man sieht dann tatsächlich, wie er sich dann in den Kopf schießt und nach vorne aus dem Bild dann wegkippt. Ja, man sieht dann noch oder man hört dann noch, wie er eigentlich am Boden liegt und stöhnt. Das Grausliche ist auch, es ist jetzt relativ, ja.
Das heißt, er hat sich nicht instant umgebracht.
Nein, er ist nicht gleich gesprochen. Also wenn ich das so sagen darf, man hört ihn dann verbluten. Ne? Man hört stöhnen, man hört auch dann sozusagen das Blut aus seinem Körper hervortreten. Und das ist alles relativ verwirrend, verstörend. Man sieht dann noch im Hintergrund ein weißes Bild oder eine weiße Leinwand, wo da der Schriftzug zu lesen ist, The Best of Me. Und die Vermutung der Polizei ist, dass sozusagen dass die Krönung gewesen wäre seiner Kunst, dass sozusagen, wenn er sich erschießt, dass dann das Hirn aus dem Kopf austritt, sich auf dieser weißen Leinwand dann sozusagen breit macht, er vorne wegkippt und das ist dann das, was die Polizei findet, dass sie quasi ein Bild findet mit dem Schriftzug The Best of Me und rundherum ist dann das Gehirn, die Gehirnmasse von Ricardo Lopez. Das ist nicht passiert, weil die Pistole oder der Druck der Pistolenkugel eben zu schwach war. Also das ist ihm Gänsefüßchen nicht gelungen. Ja, Gänsefüßchen oben. Jedenfalls tut sich dann nichts. 4 Tage später, am 16. September, bemerkt dann ein Bewohner seines Wohnhauses einen üblen Geruch aus seiner Wohnung und sieht dann auch, wie Blut da irgendwie so unter der Tür hervorkommt und benachrichtigt die Polizei, die dann sofort dorthin fährt, die Wohnung aufbricht. Und die finden dann sofort das ganze Chaos, also sehen dann den Leichnam von Lopez am Boden, sehen diese Leinwand und so weiter und finden auch diese Videobänder. Und an der Wand steht dann neben diesem Plakat noch eine kleine Nachricht, handgeschrieben. Die 8mm Bänder dokumentieren ein Verbrechen, terroristisches Material, sie sind für das FBI. Also es war dann gleich klar, dass sie sich das jetzt aber schleunigst anschauen müssen. Und die Polizei hat sich dann ganz geschwind diese Videobänder eben angesehen und sofort dann Scotland Yard informiert. Und die wiederum haben dann quasi tatsächlich kurz darauf dieses Paket in Südlondon in einem Postamt abgefangen. Ja, und haben das dann sozusagen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, irgendwo hingebracht in einen geschützten Raum oder was das dann ist, einfach detonieren lassen.
Sie hätten ja einfach der Björk das sagen können, ne?
Ja, das haben sie auch versucht. Die haben sie angerufen und die hat nicht abgekommen. Die hat irgendwie kurz davor ein großes Konzert gehabt, ich glaube in London. Und durch Gespräche dann später mit ihr sind sie draufgekommen, dass sie, die wollte irgendwie eine Ruhe haben. Die hat da eine Wohnung gehabt in London mit ihrem Sohn gemeinsam und die wollte 2-3 Tage wollte die einfach mal off sein. Was jetzt auch ein bisschen tragisch ist, wobei nichts zur Sache an sich tut, ist, dass sich Björk und Goldie sich ein paar Tage zuvor getrennt haben. Natürlich hat der Lopez nichts davon gewusst. Wer weiß, was dann passiert wäre oder wer was das Gleiche später passiert oder wie auch immer. Egal, die waren nicht mehr zusammen. Und die Björk hat dann noch ein paar Tage später der Familie von Ricardo Lopez eine Karte mit Blumen geschickt und ihr Beileid bekundet. Das ist die Geschichte.
Also eigentlich hat sich das alles, dieses ganze Verbrechen eher nur in seinem Kopf abgespielt, außer dass er halt diese Briefbombe verschickt hat. Aber wenn du jetzt sagst, nur was passiert in der Geschichte aus Sicht von der Björk?
Nix.
So der Anrufer, weil er sagt, wir haben eine Briefbombe abgefangen. Ja.
Schrecklich. Es war passiert, bei ihrer Reaktion war es immer so, dass das relativ, also wenn es um ihre Person geht, hat das relativ cool genommen. Sie hat nur dann nachher relativ oft davon gesprochen, dass halt ihr Sohn, natürlich, ist eh klar, ne, dass man den schützen muss. Und ist er dann nachher auch, glaube ich, fürs nächste Album, wollte sie vor dem Ganzen weg, also auch von dieser Wohnung weg und ist mit ihrem Sohn und einem Bodyguard nach Spanien und hat dann dort Homogenic aufgenommen. Am Strich ist nicht viel passiert. Also der hat das gemacht, was er gemacht hat und Gott sei Dank niemanden anderen damit irgendwie behelligt. Aber was hätte sein können, ist natürlich tragisch, ne?
Und empfiehlst du diese Videos sich anzusehen?
Nein, empfehle ich nicht. Also wie gesagt, ich habe es beim Zusammenschreiben von dem Ganzen immer wieder probiert. Ich glaube, meine längste Videoschaustrecke waren 2 Minuten, wo er über irgendwas redet, über Autos, glaube ich. Und sobald es über Björk, was halt Björk thematisiert wird oder wie es dann sozusagen zum Selbstmord kommt, schaffst nicht viel. Bist nach einer halben Minute bist fertig.
Fast eine Triggerwarnung.
Mhm. Möchte ich damit aussprechen, ja.
Was vielleicht wir normalerweise ablehnen, weil wir unsere Hörer sind.
Du, es ist eine Triggerwarnung am Schluss auch nicht sehr sinnvoll. Also insofern.
Naja, du hast die Geschichte erzählt, das erträgt man ja, aber die Videos anschauen ist wahrscheinlich schon noch eine andere Kategorie. Ja.
Auf eigenen Wunsch und eigenen Befindlichkeiten.
Macht das nicht.
It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. Soon again, starts another big riot.